was man auch machen sollte, immer gerade in komplexen Systemen mit Menschen, ist unheimlich viel kommunizieren. Ein Heilmittel für Entscheidungsmeetings ist immer, ich spreche mit jedem Entscheider vorher kurz ab, worum es geht, dass er nicht überrascht wird. Und wenn diese Entscheider dann zusammenkommen in einem Meeting, dann wissen die alle, worum es geht.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Episode von Projektmanagement im Glas. Heute nehmen wir den Faktor Menschen ins Brennglas, der natürlich auch im Projektkontext von großer Bedeutung ist. Wir wollen besprechen, warum Prozesse allein Projekte nicht zum Erfolg führen. Wir betonen in der Welt der Projektmanagement-Methoden, Theorie und Praxis oft die Bedeutung von Prozessen. Aus gutem Grund. Strukturierte Abläufe und klare Richtlinien sind unerlässlich, um komplexe Projekte zu bewältigen. Doch was passiert, wenn wir die Menschen, die diese Prozesse umsetzen, vernachlässigen? Dieser spannenden Frage werde ich gemeinsam mit meinem heutigen Gast, Ilja Dort, auf den Grund gehen. Klingt spannend? Dann bleiben Sie auf jeden Fall dran. Am Ende dieser Episode werden Sie nicht nur besser verstehen, warum der Faktor Mensch so entscheidend ist, sondern auch konkrete Schritte kennenlernen, um dieses Wissen in Ihren eigenen Projekten anzuwenden. Ich freue mich, meinen heutigen Gast, Ilja Dort, zu begrüßen. Hallo Ilja.
Hallo Christian, schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
Ja, schön, dass du da bist, Ilja. Und bevor wir einsteigen, vielleicht erzähle ich kurz mal, wie wir überhaupt zusammengekommen sind. Und zwar fand dein Thema spannend und hatte mich dann gefragt, ob das nicht auch was für den Podcast wäre. Klar, logisch, ja. Wir sind da ja immer offen. Und über LinkedIn, wie man das heute so macht, haben wir dann Kontakt aufgenommen. Wir beide haben uns mal kennengelernt, verabredet, ausgetauscht und schnell gemerkt, dass die Themen, die du auch im Schwerpunkt hast, wunderbar zu dem Podcast passen. Von daher, vielen Dank, dass es heute klappt. Und damit ich unsere Hörerinnen und Hörer auch mal kennenlerne, sag doch mal 2, 3 Sätze zu dir, wo du herkommst, was du machst und vor allem, wie es zu dem Thema kommt.
Ja, total gerne. Ja, ich bin 55 Jahre alt, wohne in Belgien an der nahe der deutschen Grenze mit meiner Familie und IT begleitet mich eigentlich schon, solange ich nicht denken kann. Das wäre ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, ich habe mit 10 oder 11 meinen ersten PC gekauft in England, ja, oder Computer damals. PCs gab es ja noch nicht an der Stelle. Bin über dieses Hobby quasi, wie man das früher so gemacht hat, eingestiegen und mache das professionell, glaube ich, seit, keine Ahnung, 35 Jahren oder so im In- und Ausland bei Projekten. War auch IT-Leiter. Ich habe eigentlich alles schon gemacht, was man machen kann in der IT, ne? Wie das so ist. War ja früher so üblich. Da gab es noch nicht so viel Spezialisierung. Da hast du eben alles gemacht, ja. Und war dann unter anderem IT-Leiter in Hamburg für den Hamburger Busverkehr, ja, viele Jahre. Und danach oder die letzten Jahre berate ich Projekte für die öffentliche Hand, speziell in den norddeutschen Bundesländern, so Hamburg, Schleswig-Holstein, auch ein super spannendes Thema. Da bin ich dann gleich mit so Riesenprojekten eingestiegen, Migration, 14.000 Rechner und so. Und da lernst du halt sehr viel über Projekte. Und das ist natürlich auch eine super Lieferant für ganz viele Dinge, die man dann lernt und sich anguckt und was funktioniert und nicht. Und über einen Teil dieser ganzen Geschichte können wir heute reden. Das will ich gerne tun.
Sehr schön, Ilja. Und natürlich, ja, das ist in der öffentlichen Hand nicht anders als anderen Firmen auch. Thema Faktor Mensch. Unser Thema, warum Prozesse alleine Projekte nicht zum Erfolg führen. So als Intro, woran liegt's denn? Warum scheitern Projekte wirklich? Ist es der Mensch oder sind es die Prozesse?
Ja, da hole ich mal ganz kurz aus. Also man hat ja so ein bisschen den Eindruck, speziell in der IT, ja, früher ging das mit den Projekten alles so ein bisschen einfacher. Da kam ein Kunde, der hat geäußert, was er will, dann hat man dem das verkauft, installiert, da war Projekt gar nicht so ein Riesenthema. Ja. Und auch Projektmanagement, das hast du in der IT eher so nebenbei gemacht. Und so in den letzten Jahrzehnten ist das dann immer mehr so ein bisschen abgedriftet. Ja. Und auf einmal war es nicht mehr so trivial, was man machen musste. Ja. Es wurde komplexer. Ja. Das ist so einer meiner Lieblingszusammenhänge. Ja. Also früher war es kompliziert, heute ist es komplex. Klingt sehr ähnlich, hat aber verschiedene Eigenschaften.
Kleiner, aber feiner Unterschied.
Ja, genau. Und wenn man mal so ein bisschen reinzoomt, liegt's daran, ich glaube so bis in die 2000er Jahre rein, ne, wo so die Hochphase der IT war, wo das wirklich relevant war, da hast du dich mit der Firma halt um die Lösungen geschart, die IT dir geboten hat. Ja, dann hast du was, einen Server installiert, der hat ein bestimmtes Set an Funktionen und dann hast du halt deine Firmenprozesse darauf angepasst und dann warst du deinen Mitbewerbern im Vorteil, der eben keine IT hatte. Ja, und über diesen Vorteil warst du effektiver, preiswerter, keine Ahnung. Das war einfach schöner. Ne?
Ja, da gab es mal eine Zeit lang so eine schöne Methode, die da hieß Process Follows IT.
Ne? Ja, genau. Und dann hat irgendwann ja Microsoft verhängnisvollerweise so einen Ball aufgeworfen und hat gesagt, du, eigentlich können wir ja alles in der IT, ja. lieber Kunde, jetzt musst du uns mal sagen, was brauchst du eigentlich? Ja, und da ging es halt weg von so einer technischen IT hin zu einer lösungsorientierten IT. Und da musste sich auf einmal der Kunde Gedanken machen, was will ich denn überhaupt? Ja, also wie setze ich das in der IT um? Völlig andere Fragestellung, die viele Kunden auch überfordert hat, viele Systemhäuser auch. Die haben immer noch versucht, ihre Serverumgebung zu verkaufen, haben sich gewundert, warum das nicht mehr so gut funktionierte. Und da kommt dann ins Komplexe rein. Dann hast du auf einmal so Fragen wie, du musst dein Business kennen, du musst das beschreiben, du musst kreativ sein, du musst selber schon in Vorleistung gehen, vorher hast du dich an der IT orientiert. Auf einmal musstest du selber was bringen, du hast andere Funktionen gebraucht innerhalb deiner Firma. Und was eben der Fakt war bei der alten IT, und so waren ja auch Firmen aufgebaut, so Matrix-Organisationen, das war sehr strukturiert, ne, wie du es gerade schon gesagt hast. Da gibt es Prozesse, die werden abgearbeitet und kommt ein Ergebnis raus, ja, so ein bisschen außer Lean Production. Wenn du ein Auto baust, setzt du halt Teile zusammen am Anfang, ja, dann kommt ein Auto hinten raus. Und die einzelnen Schritte sind halt so geschaltet, dass sie auch nicht zu kompliziert sind, dass jeder sie machen kann. Ja, und das war ja auch die Welt in der normalen Arbeitswelt. Und dann konnte man das in der Automobilindustrie auf einmal gut beobachten. Es wurde auf einmal komplexer. Du konntest ganz viele Möglichkeiten auswählen. Du musstest dir überlegen, wie konfiguriere ich sowas, ja. Analog in der normalen Wirtschaft auch, ja. Und dann kam es eben nicht mehr so sehr auf die Fachlichkeit an, wie stecke ich alles zusammen, sondern wo will ich eigentlich hin?
Was will ich eigentlich zusammenstecken, ist ja die Frage.
Ja, und dann hast du in einer Firma ja automatisch ganz viele Leute, die du verknüpfst an der Stelle. Und wenn du Menschen an Bord hast, dann bist du immer gleich bei komplex. Weil Menschen lassen sich sehr schwer quasi in Muster pressen. Die haben eigene Bedürfnisse, ja. Die müssen ja noch nicht mal was mit dem Job zu tun haben. Die arbeiten nicht gerne mit allen Leuten zusammen, ja. Und wenn du Inselbildung in der Firma gefördert hast, dann gibt's da eine Abteilung, kämpft so insgeheim gegen die andere. Solche Geschichten. Da kommt ja eins zum anderen. Und dann bist du auf einmal in einer Welt gefangen, wo du eigentlich Prozesse hast. Und auf der anderen Seite hast du dann komplexe Zusammenhänge einmal in den Themen selber, aber auch in den Menschen, wie die so agieren. Und dann stellst du auf einmal auch fest, dass das eine Gruppe Menschen nicht automatisch ein Team sind. Ja, das ist ja auch so eine Erkenntnis.
Genau, du hast eben gesagt, Ilja, das war früher so, dass den Leuten des Schwerfeldes auch zu beschreiben, was quasi die Anforderungen sind an die IT-Systeme, das ist heute immer noch so. Nahezu alle Projekte, würde ich mich aus dem Fenster lehnen, zu denen wir heute gerufen werden, die haben genau dieses Thema noch. Also, dass man überhaupt nicht in der Lage ist, wirklich als Fachseite, als Anforderung, als Businessseite, nennen wie du es willst, da wirklich auch zu beschreiben, was ich denn wirklich brauche.
Ja, das hatten wir, glaube ich, auch kurz erwähnt schon. Du hast ja die meisten Firmen heute noch in so einer Matrix-Organisation stecken, wo du einige Themen und Handlungsstränge parallel laufen lässt. Dir fehlt quasi der große Überblick. Gerade diese Matrix-Organisation ist ja auch so ein Thema aus den 80ern, was da ganz gut funktioniert hat. Das würde ich heute, wenn du eine, ich sag mal, komplexe Herausforderung hast, ist das eben nicht mehr die optimale Organisationsform. Und wenn du in diese Organisation reinsprichst und sagst, ey, was macht denn ihr eigentlich so? Dann kann eben jeder zu seinem Teil was sagen, aber wahrscheinlich nicht so sehr über das große Ganze. Und dann kommt ja noch hinzu, dass heute die Spezialisten eher am Ende dieser Kette liegen, ganz unten, nicht mehr oben. Ja, früher war der Firmenchef automatisch der Experte, der konnte zu allem was sagen. Heute ist es ja eher andersrum, da sitzen die Experten unten verteilt, es fasst aber keiner mehr zusammen. Und wenn du dann so Fragen stellst, wie funktioniert es denn bei euch oder was braucht ihr, dann wird es halt schnell unübersichtlich. Oder du kriegst immer nur so Teilaussagen und die anderen widersprechen. Und dann hast du natürlich Menschen, die in solchen Prozessen laufen, die ziehen sich dann so ein bisschen zurück auf das, was sie machen. Ja, dann gibt es halt in der Regel die Buchhaltung und die Technik und die Auftragsbearbeitung, ja.
Also Silos quasi, ne?
Ja, genau, Wissenssilos, die wahrscheinlich immer noch in so einem gewissen Konkurrenzkampf dann auch stehen, ne? Dann kommen dann immer so Sätze wie, ach, die aus der Technik wieder, ne? Wenn die wüssten, was wir im Vertrieb so machen. Und andersrum dann auch so, ne? Die Technik sagt dann auch immer, ja, guck mal, der Vertrieb weiß gar nicht, was wir unten tun und darum klappt das alles nicht, ja? Also hast du eher so ein Gegeneinander. Das ist eben das Problem, wenn du mit vielen Menschen arbeitest. Viele Menschen sind nicht automatisch ein Team. Nur da kannst du aber dann nicht nur auf die Menschen zuhüpfen und sagen, ey, jetzt müsst ihr alle mal zusammenarbeiten. Ja, das funktioniert ja meistens eher mäßig, sondern du müsstest optimalerweise wahrscheinlich deine Organisation anpassen und irgendwas Flexibles, ja. Viele flüchten sich dann, weil sie halt merken, es klappt nicht so besonders gut in so agile Prozesse. Agile Prozesse sind aber auch dann einfach nur Prozesse, die ein bisschen anders ablaufen, ja. Die sind super für ganz tolle Spezialfälle, die man hat. Aber wenn du jetzt versuchst, ein Team zu führen, das kreativ sein soll über einen agilen Prozess, das wird wahrscheinlich auch nicht so richtig funktionieren.
Viele führen ja natürlich noch einigermaßen sauber dann agile Methoden ein und agile Prozesse. Vergessen dabei war das natürlich das Mindset oder die Einstellung der einzelnen Prozessbeteiligten, dann natürlich der Schlüssel zum Erfolg ist und nicht die Methode selbst. Aber wir sind ja eben abgesprungen bei dem Thema, warum scheitern Projekte wirklich? Das heißt also an diesen Themen, ja, komplex, also nicht mehr kompliziert, verschiedene Beteiligte, Wissenssilos hast du es eben genannt und eine Gruppe von Menschen sind nicht automatisch ein Team, finde ich ein sehr schöner Gedanke. Man muss dafür was tun, ne? Damit wirklich auch Teams entstehen und die zusammenarbeiten können.
Ja, und was du dann auch beobachtest, zum Beispiel in solchen, ich sag mal, Firmen, die matrixmäßig sehr stark organisiert sind, wenn dann wirklich mal was kommt, was erledigt werden muss und was sehr dringend ist, ja, dann gibt es kurioserweise immer sowas, das nennt sich dann so eine Taskforce oder so, ja, das sind auf einmal die Leute, die über den Tellerrand hinausschauen können, die finden sich in so einem Gruppchen zusammen, das sind dann auch immer die gleichen und die werden dann quasi geholt, wenn es wirklich eng wird und das sind dann auch die, die dann lustigerweise an den Prozessen vorbeiarbeiten, am besten relativ weit aufgehängt, ja, also so vom Vorstand oder von der Geschäftsführung beauftragt.
Taskforce darf immer alles, ne? Hat immer Vorfahrt.
Genau, so. Und die kriegen es dann hin, wohingegen dann der Prozess scheinbar dann irgendwie scheitert, ja, augenscheinlich. Ne? Und das sagt dann vielleicht auch dem geneigten Beobachter, dass man vielleicht auch in gewissen Teilen die Firma anders strukturieren sollte, einfach damit man eben nicht immer so eine Taskforce braucht, die, wenn es dann brennt, die Brände löscht. Da scheint ja dann irgendwie prinzipiell was zu hängen.
Es gibt manche Projekte, die ich kenne, ja, die sind seit Jahren in Taskforce-Modus. Also die sind quasi als Taskforce dann gestartet und bleiben da einfach drin, ja. Und viele davon funktionieren auch wirklich gut, weil dann auch wirklich mal alle Leute, die was zu sagen haben, im gleichen Raum sitzen oder kurze Wege haben, auch das gegenseitige Verständnis entsteht zwischen den verschiedenen Beteiligten, zwischen diesen Silos quasi aufgebrochen wird, weil du in der Taskforce bist und der Vertrieb eben mitspricht, die Technik dabei ist, vielleicht noch ein, zwei Dienstleister integriert sind und dann auch wirklich mal geredet wird.
Absolut. Wo du das super beobachten kannst. Also um 2000 rum war ich natürlich auch in der Startup-Szene aktiv, ja, also was man damals dazu gemacht hat. Und da konntest du beobachten, wie so ein Startup funktioniert, ja, da kommt eine Horde interessierter Leute, die arbeiten total intensiv an so einem Thema. Und die haben auch so ein paar andere Eigenschaften, da können wir auch noch gleich drauf eingehen, was das so besonders macht. Und die sind super effektiv. Die kreieren Lösungen, die vorher keiner hingekriegt hat. Das ist ja so, dass man so einem Startup immer so nachsagt, die haben auf einmal eine Wahnsinnsidee, die vorher keiner umsetzen konnte, warum auch immer. Und dann machen die aber einen verhängnisvollen Fehler, meines Erachtens ganz viele Startups, wenn die erstmal so ein Jahr laufen und auf einmal erfolgreich sind. Ja, dann kommt irgendein Unternehmensberater und sagt denen oder die Bank oder wer auch immer oder Geldgeber, so jetzt müsst ihr aber langsam mal Prozesse einführen, weil ihr könnt ja nicht immer so ein Haufen bleiben, der alles so irgendwie macht. Ja, so eine Taskforce, das geht ja nicht. Ne, so, also wir sind ja hier in Deutschland, ne, wir lieben Prozesse, finden wir immer gut, ja, muss ja geordnet ablaufen und dann presst du diese sehr effektive Einheit, die eigentlich super funktioniert, ja, so wie man es eigentlich braucht an der Stelle, in ein Gerüst, wo sie wahrscheinlich nicht reinpassen und dann ist der Moment, wo sie dann entweder scheitern oder halt versuchen, irgendwie damit klarzukommen, ja, und dann aber auch nicht so effektiv sind wie vorher oder effizient, wie man es auch immer sehen möchte. Das liegt auch daran geschuldet, dass du eben aus einer komplexen Geschichte versuchst, eine komplizierte zu machen. Dann stülpst du halt Prozesse drüber, dann trivialisierst du, dann geht's kaputt. Dann sind die Leute auf einmal unglücklich, weil früher konnte ich mich mit dem Chef immer doch direkt unterhalten. Jetzt geht das nicht mehr. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, direkte Kommunikation, Riesenthema. Ja? Das ist dann alles nicht mehr. Ja? Und wenn du dir die Firmen anguckst, die erfolgreich sind, auch heute noch aus einer Startup-Area, die machen es halt anders.
Definitiv. Ne? Ich meine, ich habe da ein schönes Beispiel. Wir sind seit vielen Jahren bei einem großen Pharma- und Diagnostikhersteller unterwegs in Projekten und die kaufen sich hier und da mal kleinere Unternehmen dazu, die bestimmte Skills haben. Und die sind erfolgreich, weil sie eben klein, schnell und wendig sind und kreativ sein können. Das sind meistens Ingenieure oder Experten in bestimmten Bereichen und die arbeiten eben genauso, wie du gesagt hast, so wie sie denken, dass es richtig ist, bauen auch mal was, löten mal was zusammen und erfinden damit eben Lösungen, die es eben am Markt so nicht gibt. Dann kommt quasi der große Käufer, ja, und die erste Übung ist meistens dann, okay, ich führe mal das SAP-Template ein, ne? Einer abgespeckten Version natürlich. Und wenn dann ein Ingenieur sich eine Schraube rausholen muss aus dem Lager, muss er erstmal irgendwie eine Banff anstoßen und so weiter, ja, braucht 3 Tage Schulung. Und das größte Problem ist tatsächlich, dass die Leute, die so gewohnt sind, so arbeiten, kreativ zu sein und auch Lösungen zu finden, gar keine Lust haben, eine Banff anzustoßen. Damit auch viel Innovationskraft quasi in dem Zusammenhang flöten geht. Ne?
Ja, ja, absolut. Und du brauchst eher die Kreativen heutzutage, ja. Früher hast du mehr die gebraucht, die abarbeiten, finde ich auch. Das ist ja heute auch noch so. Also du brauchst wahrscheinlich irgendeine Buchhaltung oder so. Ja, das ist natürlich ein sehr strukturierter Prozess, bin ich ja dabei, gerade in Deutschland mit den ganzen Steuergesetzgebungen. Ne? Aber insgesamt brauchst du eben mehr von den Kreativen, ja, und die auch mal beim Tellerrand gucken. Und die züchtest du eben nicht oder die hältst du nicht im Unternehmen, wenn du denen halt sehr viele Vorgaben machst, ja, dann steigen die wieder aus, ne? Und dann hast du eben eher die Ineffektiven noch übrig, eben nicht schön.
Das stimmt, ja. Du hattest mal in der Vorbereitung so einen Punkt hier mit aufgeschrieben, trivialisieren ist kein Allheilmittel. Was steckt denn hinter dem Punkt?
Ja, das ist auch super spannend, wenn man sich so ein bisschen theoretisch damit beschäftigt, komplex und kompliziert. Wenn du einen komplexen Prozess hast, das ist unheimlich simpel, du guckst dir den ganz genau an und zerlegst den in möglichst kleine Häppchen. Das ist halt trivialisieren, ja. Und dann machst du die Häppchen so klein, dass jeder Mitarbeiter nur noch eine Schraube von links nach rechts drehen muss und das Ganze funktioniert aber insgesamt. Wenn du das auf komplexe Prozesse machst, die miteinander verwoben sind und dann versuchst du über einen mikroskopischen Ausschnitt rauszufinden, wie das Ganze funktioniert, das geht nicht, weil du musst bei komplexen Prozessen immer jemanden haben, der von oben drauf guckt, wie läuft's gerade. Und wenn du versuchst, das in kleine Häppchen zu zerlegen und hoffst, dadurch kannst du dir das erschließen, dann geht dieses System schlicht und ergreifend kaputt. Du weißt aber gar nicht, warum. Und darum ist Trivialisierung eins der tödlichsten Instrumente, solche funktionierenden Systeme kaputt zu machen, weil du eben nicht mehr das Gesamtbild hast. Ja, das Gesamtbild ist da viel entscheidender. Und dann ist das auch noch so, ich komme mal gleich zum nächsten Punkt, weil der ja super da reinpasst. Wenn du komplizierte Prozesse hast, dann kannst du unheimlich viel mit Erfahrung machen. Ja, dann weißt du einfach, wenn du 10 Jahre lang Automotoren repariert hast, woran liegt denn das? Dann hast du einen Erfahrungsschatz, weil das ist immer gleich, das baut sich auf. Wie ein Sportler, der trainiert Speerwerfen, der ist irgendwann super, weil er das immer macht. Du hast immer die gleichen Schritte, das trainiert dich. Komplexe Systeme widersetzen sich dem. Da kannst du zwar auch Erfahrungen machen, die helfen dir aber nicht in der Form weiter, sondern wir haben eine Eigenschaft in unserem Gehirn, die uns das eigentlich super ermöglicht, die aber unheimlich verpönt ist in der Geschäftswelt. Das ist nämlich die Intuition. Komplexe Systeme guckst du dir aus der Vogelperspektive an und entwickelst eine Intuition, was da gerade passiert und wo es schiefläuft. Und das ist eben nicht so messbar wie das andere. Da kannst du auch keine Kennzahlen dranhängen. Und darum wird das meistens abgelehnt. Du kannst ja jetzt nicht Entscheidungen in seiner millionenschweren Projektumgebung aus dem Bauch heraus treffen, weil du nur Intuition hast. Geht ja nicht. Da brauchst du Kennzahlen, da brauchst du jemanden, der dir das bestätigt und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen die Krux dazu. Das wäre auch wirklich schon so eine Message, ja, so ein Erfolgsfaktor. Leute suchen, die den Überblick haben und auf deren Intuition hören. Das kann man trainieren, das kann man Leuten beibringen und diese Intuitionen verändern sich auch. Ja, also das ist nicht so ein festgemeißeltes Ding wie ein Prozess und eine Erfahrung, sondern da muss man ständig dabei bleiben und gucken, wie steht's denn gerade.
Ich freue mich richtig, dass wir uns heute so angeregt unterhalten, Ilja. Danke dir für dieses schöne Thema. Ich finde gut, dass wir uns auf diese Weise kennengelernt haben. Es war jetzt wirklich das erste Mal, dass wir interessanten Speaker gefunden haben im Internet und über LinkedIn vernetzt haben. Und das gilt natürlich auch für alle Hörerinnen und Hörer. Also wenn Sie, liebe Hörer, auch ein spannendes Thema haben, dann warten Sie nicht, bis wir Sie entdecken, sondern kontaktieren Sie uns einfach. Schreiben Sie mir über LinkedIn oder an podcast@corrivus.de. Wir freuen uns immer über interessante Gäste und inspirierende Themen. Vielleicht sind Sie auch dann schon bald mein Gast. Würde mich drauf freuen. Ilja, trivialisieren ist kein Allheilmittel und Erfahrung versus Intuition. Du hast jetzt eben gesagt, man kann Intuition trainieren. Das finde ich einen super spannenden Gedanken. Wie geht man denn da vor? Wie macht man sowas?
Man macht eigentlich erstmal das, was eigentlich in der Geschäftswelt so ein bisschen verpönt ist. Man hört so auf seine innere Bauchstimme. Das ist ja was, was einem eher abtrainiert wird. Ich bin auch systemischer Coach, von daher beschäftige ich mich mit solchen Themen auch. Und es geht ganz subjektiv darum und auch objektiv, dass man auf seine inneren Gefühle hört, die man in dem Moment hat. Und wenn man so ein Bauchgefühl hat zu irgendeiner Sache, kennt man ja, man guckt sich irgendwas an und denkt so, irgendwas stimmt da nicht, ja?
Erster Impuls, ne? Im Bauch.
Ja, genau so. Oder man sagt, ach guck mal, das ist ja auch irgendwie spannend, ja? Oder das verstehe ich nicht. Dann machen die meisten Leute so ein Denken so, aha, das kann ich jetzt aber nicht sagen, weil dann, weiß ich nicht, ich kann das ja nicht begründen. Wir lieben ja auch Begründung, ja? Also wenn ich jetzt sage, du, an dem Thema kommt mir irgendwas komisch vor, dann ist ja erst die Frage, ja, was denn? Und wenn du das dann noch sagst, dann kommt ja immer, ja, wo hast denn das her? Bist du überhaupt Experte? Kannst du das begründen? Und dann sind die meisten Leute raus und damit gewöhnst du den meisten Menschen das ab, dass sie ihre Intuition überhaupt erstmal äußern. Die könnten ja auch daneben liegen, aber wenn man das mit mehreren Leuten macht und viele haben eine ähnliche Intuition, dann kommt man der Sache vielleicht auf die Spur. Ja? Und das ist so ein bisschen der Krux, den man so ein bisschen verlernt hat. Gerade so im strukturierten Umfeld.
Ja, so nach dem Motto, okay, wenn ich diese Intuition habe und 3 weitere im Raum, ja, dann ist vielleicht doch was dran. Ne?
Genau. Dann kann man ja mal nachgucken. Ja? Und wenn es nichts ist, findet man es ja auch raus. Man lernt ja immer was an der Stelle. Es gibt ja kein richtig und kein falsch, ne? An dem. Das sind auch Kategorien, Kategorien, die ich komplett ablehne, weil du eben nicht weißt, was daraus wird. Das kann man vorher nie einschätzen.
Ja, also finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Ich meine, man kann nicht komplett von der Basis her bestimmte Themen durchdenken, aber man sollte zu bestimmten Zeitpunkten, Zeitabläufen im Projekt immer auch die Chance haben, die Prozessbeteiligten zu hören, Experten zu hören, die Key-User zu hören und auch die Einwände, die es da gibt, wirklich ernsthaft auch sich anzugucken, zu prüfen und zu überlegen, ob das, was man sich überlegt hat im Projekt, in der Vorgehensweise, in der Entwicklung auch wirklich dann zu dem passt, was in der Praxis gebraucht wird.
Ja, dann braucht es halt einen geschulten Zuhörer, der das aufnehmen kann, der das nicht gleich als Spinnerei abtut. Ah ja, guck mal, jetzt hat die schon wieder so eine Idee. Ja, oder die Leute sind ein bisschen anstrengend in der Kommunikation, den hört man ja auch selten zu, die können aber trotzdem gute Impulse haben. Das ist eher dann so ein persönliches Ding, wo man dann die Leute, die sowas steuern, entsprechend geschult sein müssen, dass sie dem auch Gehör schenken oder Raum geben.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind immer auf der Suche nach Erfolgsfaktoren in den Themen, die wir besprechen, auch so als Takeaway für unsere Hörerinnen und Hörer. Und mit welchen Gedanken könnte man denn da zukünftig an dieses Spannungsfeld, ja, Projekte, Prozesse, Faktor Mensch dran gehen?
Für mich ganz entscheidend, also was ich auch aus vielen Projekten sehe, was sehr viel oder was oft verloren geht, ist die Vision, der übergreifende Handlungsrahmen, wo es überhaupt hingeht in dem Projekt. Ja, also nichts hilft einem Projekt so sehr wie eine gute Vision. Das siehst du auch in jedem Startup. Ja? Startup setzt sich ja nicht aus Leuten zusammen, die ein technisches Detail haben, sondern die wollen irgendwas. Die wollen die Welt verändern, keine Ahnung. Ja? Und dieser übergreifende Handlungsrahmen, das zieht Leute an. Ja? Es gibt in Kiel so eine Fahrradmanufaktur, die haben Blindbewerbung auf Fahrradmechaniker zu Hunderten gefühlt, ja, reparieren Fahrräder. Was machen die aber? Die bauen ihre Fahrräder aus Bambusrohren, die sie irgendwo in Afrika in so einem gemeinnützigen Projekt anbauen, ja, so.
Ja, das habe ich mal gehört, ja.
Ja, und die verbessern also die Welt mit ihren Fahrrädern, jetzt im übertragenen Sinne. Und diese übergeordnete Vision, das ist ein unfassbar starker Antrieb, auch für jeden in so einem Projekt, ja, und ich kann jeder Firma nur empfehlen, wenn es eine Firmenvision gibt, dann sollte sie richtig definiert sein. Da kann man auch nochmal einen extra Podcast zu machen, was macht eine gute Vision, ja, und die muss jeder kennen und dann fügt sich der Rest auch zusammen, ja, wenn jeder nur vor sich hinarbeitet in seinem kleinen Kämmerchen und guckt, was mache ich denn da jetzt und dreht nur seine Schraube von links nach rechts, eher schlecht.
Ja, gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig, der Punkt. Also diese Vision ist ja quasi der Nordstern, der Polarstern, den man sich orientieren kann, wo auch jeder prüfen kann, ist der Beitrag, den ich leiste, auch wirklich zielführend? Zahlt er auf die Vision ein?
Und das wird ja oft gerne verwechselt mit dem nächsten Punkt. Ich greife mal kurz vor, ja, das sind ja die sogenannten Ziele. Ja. Dann gibt es ja so Wahnsinnsgeschichten, wie man Ziele smart formuliert und keine Ahnung. Die Wahrheit über Ziele ist ja meiner Meinung nach, gerade in so einem komplexen Umfeld, Ziele setzen Handlungen in Gang. Ja. Also Ziele haben für mich nicht unmittelbar den Effekt, wir wollen bis zum 13. Oktober 10.000 Rechner migriert haben, sondern wir wollen Rechner migrieren, möglichst viele. 13.000 Stück, so, ja. Ob ich am 13. Oktober dann genau diese Zahl erreiche, ist für mich erstmal gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass Ziele Handlung in Gang setzen. Und auf dem Weg zu so einem Ziel kann sich auch der Weg wahrscheinlich ändern, sollte er sich auch, weil es passt sich ja an.
Muss er, ja.
Das heißt, dann verschiebt sich vielleicht das Ziel so ein bisschen. Und einer der größten Fehler, die ich sehe, das ist sklavische Festhalten an definierten Zielen. Du solltest möglichst immer auf den Weg gucken, was sind eigentlich die Ziele, warum sind die da, können wir das anders erreichen, wo klemmt es gerade?
Genau, und dann in dem Bild zu bleiben, auch den Weg quasi anpassen, um das Ziel zu erreichen. Ne? Also wenn es ein Berg vor mir liegt, dann gehe ich halt außen rum, wenn das möglich ist, oder ich mir halt einen Tunnel graben, dann dauert es halt länger.
Was man auch machen sollte, immer gerade in komplexen Systemen mit Menschen, ist unheimlich viel kommunizieren. Mal ein Heilmittel für Entscheidungsmeetings ist immer, ich spreche mit jedem Entscheider vorher kurz ab, worum es geht, dass er nicht überrascht wird. Und wenn diese Entscheider dann zusammenkommen in einem Meeting, dann wissen die alle, worum es geht. Dann werden die nicht überrascht, dann sind die schon vorbereitet, dann haben sie sich Gedanken gemacht. Ja, dann tauschen die sich nur noch über die Sache aus, aber sind nicht überrascht, dass sie jetzt plötzlich einen Fakt erfahren, den sie noch gar nicht kannten. Das heißt, intensive Kommunikation, ja, ist absolut wichtig an der Stelle, auch über persönliche Themen. Ja, man denkt immer, ja, in der Firma darf sich aber nur über Firmenthemen unterhalten. Wir lieben Menschen, weil sie so sind, wie sie sind, auf einer persönlichen Ebene. Und wenn wir die sympathisch finden, dann interessieren wir uns auch für die fachlichen Themen, nicht andersrum. Das heißt, es ist unheimlich wertvoll, andere Menschen kennenzulernen in der Firma und das zu fördern, dass sich Menschen auch kennenlernen dürfen und sich austauschen, sinnhaft. Ja, nicht nur über Firmenthemen, weil dann arbeitest du wirklich zusammen. Das wusste man früher früher instinktiv, ja. Da rufe ich meinen Kumpel an in der anderen Firma, mit dem gehe ich seit 20 Jahren bowlen. Das hat nichts mit der Firma zu tun und dann werden wir schon rausfinden, wie wir das machen. Das war ja früher gang und gäbe, dass du über persönliche Kontakte auf einmal firmenmäßig sehr viel mehr effektiver warst als vorher. Ne?
Definitiv, ja. Und ich meine, auch jeder Typ, mit dem ich dann zu tun habe, ist unterschiedlich und ich muss auch unterschiedlich mit ihm kommunizieren. Und du hast jetzt eben gesagt, man holt idealerweise die Leute vor einer Entscheidung, vor einem Lenkungskreis, vor einem Steering-Komitee entsprechend ab. Und ja, natürlich, ja. Idealerweise wissen alle genau, was in der Unterlage steht, wenn es eine Unterlage gibt, wissen auch genau, was sie wann zu sagen haben und was auch nicht, ja. Und ich habe nicht diese Wundertüte, ne? Ich gehe in das Steering Board und wundere mich dann, dass mir das Ding um die Ohren fliegt, weil ich eben mit keinem vorher gesprochen habe. Also das kann dir einmal passieren, aber genau nur einmal und danach solltest du da mal was dran ändern.
Rein psychologischer Effekt. Wir als Menschen lieben keine Überraschung. Wenn du mit überraschenden Fakten konfrontiert wirst, machst du erstmal automatisch einen Schritt zurück, ja, wenn du nicht ganz doll trainiert bist, sowas wegzustecken. Ja, das macht einfach keinen Sinn. Und wie du gerade gesagt hast, Menschentypen, super Thema. Es gibt da verschiedene Verfahren, ich favorisiere da auch immer eins, aber es ist total wichtig zu wissen, die Menschen in seinem Umfeld, mit denen man arbeitet, wie ticken die, ganz grob gesagt.
Ganz kurz, Ilja, du hast gesagt, du favorisierst ein Verfahren. Denkst du da an die DISG-Methode oder an was denkst du da?
Zum Beispiel. Finde ich total schön. Dann hört man immer, ja, die ist ja nicht so wissenschaftlich, ne, und ist ja auch nicht nachgewiesen. Was ich an der Methode schön finde, ist, dass man sie sehr simpel umsetzen kann. Ja, es gibt ja auch noch Rice-Diagramme und weiß der Geier. Also gibt es ja komplexeste Systeme, die man machen kann. Rice-Motivation-Profile und solche Geschichten. Die finde ich aber alle nicht so handlich. Ich finde, dieses DSEG-Modell, das kannst du Leuten gut beibringen und im Groben stimmt's schon.
Man kann es auch gut merken, ne, mit den Farben, ja, und dann weiß man, okay, da ist ein roter, ich bin ein blauer, okay, wird nicht funktionieren.
Dann ahnt man schon, wo die Reise hingeht, ja, wenn du auf einen Roten triffst oder für wen das, also wenn den Zuhörern das jetzt was sagt, ja, da gibt es halt verschiedene Menschentypen, die haben Eigenschaften und weiß man gleich, guck mal, mit dem muss ich so reden, mit dem so. Und das ist wahnsinnig hilfreich aus meiner Sicht, wenn man das weiß.
Ich würde vorschlagen, vielleicht können wir nochmal in die Shownotes auch einen Link reinpacken zu einer Seite, wo dieses DISG-Modell erläutert ist, finde ich wirklich ganz pragmatisch. Und ja, dass es nicht wissenschaftlich ist, können wir mal hier schlabbern. Es hilft einfach. Damit kann man sich mit dem Thema mal nähern, kann sich mit dem Thema Menschentypen auch nochmal ein bisschen beschäftigen und vielleicht hilft es dem einen oder der anderen mal ein bisschen im Rahmen der Projekte und der Arbeit. Du hast in dem Zusammenhang hier einen Punkt draufstehen, der passt ganz gut dazu, wenn wir gerade über rote Typen sprechen. Der nennt sich gewaltfreie Kommunikation. Was steckt denn da dahinter?
Ja, das ist so ein martialischer Begriff. Also es hat bestimmt der eine oder andere schon mal gehört. Das ist gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Das ist ein Kommunikationskonzept, ja, wo du speziell hörst oder in eine Kommunikation mit einem Gegenüber eintrittst. Und gerade wenn es eine schwierige Situation ist, kann das helfen. Das ist tatsächlich eine Methode, ja, die heißt so. Und grundsätzlich geht es eben darum, dass du den anderen erstmal dazu befragst, also ganz sachlich wiedergibst, was ist passiert. Dann darf der dazu seine Emotion sagen, was uns als Menschen immer sehr wichtig ist, damit man halt die Kernaussage von der Emotion erstmal trennen. Und dann kann man dazu, oder man kommuniziert dann den Sachinhalt, dann die Emotion, die man dazu hatte. Und was auch ganz viele vergessen in einer gesunden Kommunikation, die formulieren am Ende keinen Wunsch. Also wenn ich jetzt sage, du, mein Sohn hat sein Zimmer nicht aufgeräumt zum Beispiel, ich würde hingehen und sagen, du, ey, dein Zimmer ist schon wieder total unordentlich. Bums. Das Ding gleich im Brunnen gefallen, Konfrontation, was auch immer. Alternativ könnte ich sagen, du bist aufgefallen, die Ordnung in deinem Zimmer, die ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das gibt mir irgendwie ein schlechtes Gefühl gerade, weil wir hatten das mal anders besprochen. Und ich würde mich total freuen, wenn wir da irgendwie zu einer Einigung kommen würden, wie wir dein Zimmer besser in Ordnung halten. Da trennt man so ein bisschen die Aussage, so du bist doof, ja, sondern die inhaltliche Aussage ist, du verhältst dich gerade doof. Warum ist das eigentlich so? Also man trennt die Person von der Aussage, vom emotionalen Kern und fragt dann nochmal kurz nach, sag mal, was sind deine Sicht der Dinge? So verkürzt. Und wenn man das sich ein bisschen antrainiert, dann fühlen sich auch Leute, die man nicht gut kennt, gleich ein bisschen abgehoben, weil man eben nicht stumpf, ich sag mal, mit der verbalen Keule denen über den Kopf geht, sondern so, du, pass mal auf, mir ist da was aufgefallen. Ja, das löst bei mir das und das Gefühl auf. Woran liegt denn das eigentlich aus deiner Sicht? Und ich habe übrigens noch einen Wunsch für dich, wie ich mir das anders vorstelle. Weil nur dann habe ich überhaupt auch Möglichkeit, darauf zu reagieren.
Ja, finde ich gut. Probiere ich mal aus bei meinen Kindern zu Hause. Da gibt es jede Menge Zimmer, die mal mehr oder weniger gut aufgeräumt sind. Mal schauen, was die sagen, wenn ich mal mit dem Thema um die Ecke komme. Vielleicht funktioniert es ja. Ich probiere es mal gerne aus, aber Punkt definitiv verstanden und klar. Was sind denn so die drei wichtigsten Tipps, die wir so als Zusammenfassung unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben können in dem Thema, was wir heute hatten, Faktor Mensch, warum Prozesse allein Projekte nicht zum Erfolg führen?
Also für mich aus meiner Perspektive wichtigste Punkt ist zum ersten, lass die Leute mal bitte kommunizieren untereinander. Nicht nur über ihre Arbeit, sondern ganz generell auch abteilungsübergreifend. Das sollte irgendwie möglich sein. Dann tatsächlich den Druck ein bisschen rausnehmen. Ja, also gerade kreative Prozesse brauchen ein bisschen Freiraum. Das ist nicht so durchgetaktet wie ein komplizierter Prozess, ja, den man sehr genau takten kann. Das heißt, man muss denen auch eine Möglichkeit geben, Ideen zu entwickeln. Das ist also keine Sache der Stoppuhr, sondern eher der Gedankenwelt. Und man sollte den Leuten helfen, sich besser zu verstehen, auch untereinander, über Menschentypen, über gewaltfreie Kommunikation, über eine Vision. Das sind alles sehr effektive Sachen, die man machen kann, vor allen Dingen, die man auch trainieren kann. Damit wird man nicht geboren, das kann man sich aneignen, ja.
Finde ich gut, aber das ist nochmal ein schöner Schlussgedanke, weil dieses Thema Kommunikation in Kombination mit dem Thema Druck rausnehmen, oft wird ja der Druck erhöht, wenn es dann mal nicht so gut läuft.
Das ist ja der Klassiker. Du stellst fest, Projekt läuft nicht. Als erstes guckst du dir Prozesse an, oh Gott, wo ist da der Fehler? Ja. Und als nächstes drehst du an der Druckschraube. Ja, dann müssen wir den Leuten nur mal zeigen, wie sie richtig arbeiten, dann fluppt's auch. Das mag in komplizierten Sachen vielleicht funktionieren. Ja, dann gibt's halt Akkordarbeit, keine Ahnung. In komplexen Prozessen, die Kreativität erfordern, ist das der Tod. Ja.
Kann nicht 5 Türen mehr einbauen oder was, ja. Genau, vollkommen klar. Also ich würde vorschlagen, wem das jetzt zu schnell ging, da packt man die wichtigsten Infos nochmal in die Shownotes und natürlich kann uns auch jeder jederzeit kontaktieren und wenn er nochmal tiefer ins Detail gehen will, würde ich auch einen Kontakt dann zu dir herstellen, Ilja, dass man da nochmal entsprechend abtauchen kann. Ja, Ilja, vielen Dank für das Gespräch und für deinen Input. Fand es super spannend heute und hat Spaß gemacht. Ich habe sehr viele Punkte mal aufgefrischt, die so ein bisschen verstaubt waren.
Christian, das war super. Ich danke dir auch herzlich für dieses Gespräch. Ja. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung und kann auch nur andere ermutigen, mach das mal, kommt mal hier in den Podcast. Wirklich eine schöne Sache.
Sehr schön, das freut mich. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und wir hoffen, unsere Unterhaltung hat auch Ihnen wertvolle Denkanstöße gegeben und Sie hatten genauso viel Freude beim Zuhören wie wir beim Sprechen. Vielen Dank, dass Sie uns bis zum Ende gehört haben. Ich freue mich auch immer sehr über Feedback. Schreiben Sie gerne an podcast@corivus.de, gerne auch als Sprachnachricht und gerne auch, was Ihnen gut gefällt, was wir besser machen können. Und bewerten Sie unseren Podcast auch wieder Lieblingsplattform, gerne auf Spotify oder auf Apple Podcast. Danke für Ihre Unterstützung.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.